Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben den Predigttext gehört. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch in Erinnerung haben. Es ist aus den Abschiedsreden. Im Johannesevangelium sind die Kapitel 15 bis 17 die Abschiedsreden. Und das Kapitel 17 davon ist ein Gebet, ein ganzes Kapitel lang. Und in diesem Gebet offenbart Jesus sein Innerstes. Er spricht über seinen Weg mit Gott, nämlich woher Jesus kommt, wozu er da ist und wohin er geht. Im Gebet kann er sein Tiefstes, sein Leben im Gespräch mit Gott besprechen und vor Gott ausbreiten. Dieser Text ist unglaublich großartig und wichtig, weil er ganz zentral etwas über die Sendung von Jesus sagt. Was erfahren wir über die Sendung und was bedeutet das heute? So viel schon mal, es ist ein unglaublich anstößiger Text für uns heute, anstößig. Und ich möchte Ihnen die Anstößigkeit des Textes nicht ersparen, sondern fröhlich servieren und fragen, wie wir heute damit umgehen können. Das zentrale Thema dieses Textes: Jesus hat den Menschen Gott gebracht. Er blickt zurück auf sein Werk. Was ist sein Werk? In Vers 6 haben wir es ausgedrückt: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Deinen Namen? Das ist alttestamentlich gesprochen. Name steht für Personen. Gelobet sei dein Name, sagen wir immer. Das meint aber, das ist eine Umschreibung, es meint also, gelobt seist du, Gott. Wenn Jesus das hier betont, ich habe deinen Namen den Menschen kundgemacht, sagt er damit, es geht nicht um eine Theorie über Gott. Es geht nicht um ein Dogma. Es geht nicht um theoretische Erkenntnisse, wer Gott ist oder wie Gott ist. Jesus gibt nicht eine Formulierung weiter, sondern er offenbart Gott. Er sagt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dass er uns Gott bringt, das ist der tiefste Grund seiner Sendung. Er will die Menschen vertraut machen mit Gott. Er will sie in Beziehung bringen. Er nimmt uns sozusagen an der Hand und führt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Das klingt alles sehr vertraut, und wer schon lange Christ ist, der wird nicken, aber sagen, das ist halt so. Wir wollen das aber rumdrehen, und da wird es schon anders. Umgekehrt bedeutet das, was Jesus in diesem Text sagt, nämlich Folgendes. Jesus sagt: Wenn ich den Menschen nicht sage, wer du bist, Vater, wer du bist, Gott, dann wissen sie es nicht. Dann bleiben sie hängen im Gestrüpp religiöser Annahmen und theologischer Hypothesen. Wenn Jesus nicht kommt und uns Gott bringt, dann ahnen wir vielleicht, dass es Gott gibt, aber wir bleiben hängen in bloßen Vermutungen und in menschlichen Theorien. Jesus sagt hier, dringt ihr nicht durch zur Gotteserkenntnis und zur Gotteserfahrung. Er sagt uns, ohne mich herrscht Gottesblindheit. Wie geht es uns mit dieser Aussage? Dürfen wir überhaupt an dieser Überzeugung festhalten? Ist es nicht anmaßend zu sagen, ich allein kenne Gott? Dieser Text ist ungeheuerlich, weil er dem Basisdogma, dem grundsätzlichen Glaubensbekenntnis unserer Zeit widerspricht. Wie lautet das große Bekenntnis, das heute fast alle vereint in unserer Kultur? Wohlgemerkt nur in unserer Kultur. Das große Glaubensbekenntnis, Es lautet: Alles ist relativ. Das ist das Glaubensbekenntnis der Postmoderne. Es gibt keine absolute Wahrheit, sondern es gibt nur viele Teilwahrheiten, die gleichberechtigt und hierarchiefrei nebeneinander stehen. Da gibt es auch keine verbindlichen Überzeugungen. Wahr ist, was mir gut tut und was unter die Haut geht. Und wenn jemand etwas sagt, sagt er, ja, das ist deine Wahrheit. Meine Wahrheit ist eine ganz andere. Wir haben es auch bei jungen Leuten, wenn sie Jesus entdecken und anfangen, von Jesus zu schwärmen, dann sagen die anderen, also sie widersprechen ihnen nicht, sondern es gibt ja so viele Wahrheiten, die sagen, ja, na, wenn es dir gut tut, wenn es dir hilft, ist das okay. In meiner Jugend hat man noch heftig widersprochen, hat man sich noch richtig mit den Atheisten angelegt. Aber heute, wo alle Recht haben, gibt es auch keinen richtigen Streit mehr. Jeder muss seine eigene Wahrheit finden, seinen eigenen spirituellen Weg. Das ist Postmoderne. Der Hintergrund dafür ist der, wie man das nennt, der postmoderne Individualismus. Und zwar eine philosophische Schule, die heute beherrschend ist, die ganze Philosophie beherrscht. Man nennt sie Dekonstruktivismus, weil die Wirklichkeit dekonstruiert wird. Und der große Philosoph ist, ja, das sage ich nochmal, Michel Foucault heißt er, wer mir was drüber nachlesen will. Ich kann mich an viele Diskussionen erinnern bei sogenannten WG-Partys. Ich bin ja immer wieder auf sogenannten, also WG ist Wohngemeinschaft, wenn junge Leute zusammenziehen, um sich eine Wohnung zu teilen und um Geld zu sparen. Und als Pfarrer bin ich öfters auf WG-Partys eingeladen und WG-Partys, also gerade wenn ein Christ in eine WG mit reinzieht, meistens sind die ganz, wo die anderen vielleicht auch Atheisten sind. Und da kommen viele Leute zusammen und man feiert miteinander und es gibt genau zwei Orte, wo man sich wahnsinnig gut unterhalten kann. Der erste Ort ist der Balkon, da sitzen nämlich die Raucher. Und der zweite Ort ist die Küche. Da gibt es was zu essen und da ist es. Und im Wohnzimmer ist es nicht so gut, da ist das Licht abgedunkelt, laute Musik und junge Leute, die so eigenartig zucken. Auch tanzen genannt. Also der Raum ist die Küche oder der Balkon. Und es dauert nicht lange, weil man unterhält sich ja ein bisschen, wo kommst denn du her und so. Und dauert nicht lange, da kriegen die raus, dass ich Pfarrer bin. Und sofort steht dann das Thema fest. Das Thema Religion. Und alle sind sich darüber einig, es kann unmöglich nur eine wahre Religion geben. Und das ist dann der Hauptvorwurf gegen das Christentum, es sei religiös exklusiv. Und dieser Absolutheitsanspruch, der dahinter steckt, den findet man engstirnig, anmaßend, arrogant. Und sogar gefährlich, so wird gesagt, weil dieser Anspruch zu Gewalt und zu Konflikten führt. Überhaupt wird es erst Frieden geben, wenn keine Religion mehr meint, nur sie habe die Wahrheit für sich gepachtet und alle anderen haben Unrecht. Und die Erfahrung ist von WG-Partys im Gespräch, wer seinen Glauben für den Besseren hält, gilt für unaufgeklärt und fanatisch. Das klingt zunächst plausibel. Es klingt so plausibel, dass viele darauf hereinfallen, auch viele Christen. Es klingt plausibel, erfasst aber nicht das Problem. Es geht zuerst gar nicht darum, ob tolerant oder intolerant. Es geht gar nicht um Toleranz, sondern die Frage ist, was ist Wahrheit? Wahrheit ist nicht intolerant. Es macht keinen Sinn. Beispiel. Ich behaupte, dass 3 plus 3 6 ist. Jetzt kann man sagen, ja, das darfst du, das ist so engstirnig und das ist intolerant. Für mich ist das, ich fühle das so, ich habe so ein inneres Verhältnis zur 7. Für mich ist 3 plus 3 7. Das ist nun mal die Zahl, die mich fasziniert. Es würde keiner auf die Idee kommen. Warum nicht? Weil 3 plus 3 gleich 6 ist Wahrheit. Und die Frage ist, wer ist Jesus? Ist er der Messias oder nicht? Ist er der, der von Gott gesandt wurde, der Erlöser der Welt, der Sohn Gottes, oder ist er es nicht? Das ist die Frage. Wenn er es ist, dann ist er die absolute Wahrheit. Dann ist er, wie er es von sich selber sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott außer durch ihn. Ist er es oder ist er es nicht? Es gibt in der Theologie eine Reihe von Leuten, die das also Wissenschaftler, die das auch bestreiten. Sie sagen, die frustrierten Jünger haben nach dem Tode Jesu haben ihren Meister zum Messias hochgejubelt. Und eigentlich war er so etwas wie ein jüdischer, frommer Sozialarbeiter. Okay, man kann das so sehen, wenn er will, wenn man will. Aber wenn man das bestreitet, wenn er nicht der Messias ist, dann kann man in der Tat das ganze Christentum vergessen. Da kann man noch ein bisschen Kirche spielen, mit der Kirchensteuer, die noch reinkommt. Da kann man auch noch seine Lehre betonen, mit der Nächstenliebe und so, das war ja wirklich einwandfrei. Die Sache ist nur, die Lehre gibt es nur, weil er auferstanden ist. Wenn Jesus im Grab vermodert wäre, kein Hahn mehr würde nach ihm krähen. Er wäre verschwunden im Grau der Geschichte, seine Lehre, alles, was er gewesen ist und was er gelehrt hat, es wäre verschwunden, aber er ist auferstanden. Gott hat ihn bestätigt. Wenn er nicht der Messias ist, dann gäbe es keine Erlösung, keine Vergebung. Wenn er nicht der Messias ist, dann gibt es keinen Himmel, wo Jesus auf uns wartet, wo der auf uns wartet, der gesagt hat, ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Wenn er nicht der Messias ist, der Sohn Gottes, der Erlöser, dann gäbe es keine Vollendung der Schöpfung. Es gäbe kein Jesus, der wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten, wie wir es bekennen. Und was ich persönlich sehr schlimm finde, wenn Jesus nicht der Messias ist, denn der Messias ist gleichzeitig der endzeitliche Richter, dann würde das Böse triumphieren in der Welt. Die Hitlers und Stalins, die Pol Pots und Putin gehört jetzt ja auch dazu, die ganzen Verbrecher der Geschichte, sie würden nicht gerichtet für ihre bösen Taten. Und Leute, die für das Gute gestorben sind, wie Martin Luther King oder wie Bonhoeffer, wären die großen Narren. Sie haben ihr Leben umsonst gegeben, wenn Jesus nicht der Messias ist. Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich jetzt viele Gründe, gute Gründe nennen, auch wissenschaftliche Gründe, biblische Gründe, Bibelwissenschaften, warum Jesus der Messias ist. Aber ich will darauf verzichten, weil wir die Zeit nicht haben, sondern noch einen Punkt, den ich spannender finde, nämlich die Frage, wie können wir in einer postmodernen Welt, in der alles relativ ist, daran festhalten, dass Jesus der verheißene Retter ist, dass er von Gott gekommen ist und trotzdem tolerant sein. Geht das? Wie können wir die Einzigartigkeit Jesu vermitteln, ohne intolerant zu sein? Und in der Tat, es geht. Erst einmal muss man verstehen, was Toleranz eigentlich ist. Kommt vom lateinischen tolere, ertragen. Ich ertrage etwas. Das heißt, Toleranz setzt immer einen eigenen Standpunkt voraus. Wer sagt, du hast recht und du hast recht und du hast recht und du hast recht und ich habe recht und alle haben recht und so, das ist Indifferenz, das ist aber nicht Toleranz. Toleranz heißt es, ich ertrage es, dass du irrst. Ich ertrage es, dass du irrst, du bist aber trotzdem mein Freund. Nur wer starke eigene Überzeugungen hat, ist herausgefordert, andere Standpunkte, die er nicht teilt, zu achten. Toleranz bedeutet, ich teile nicht deine Überzeugung, aber ich ertrage dich und ich unterstütze dich. Ich ertrage es, dass du irrst, dennoch bist du mein Freund. Wahre Toleranz lässt den anderen stehen, akzeptiert andere Überzeugungen, ohne sie zu teilen. Und sagen Sie selber, würden Sie einen Moslem für einen ernsthaften Dialogpartner halten, der nicht seinen Koran und seinen Mohammed für eine einzigartige Offenbarung Gottes hält? Wenn er sagt, ja, das mit dem Mohammed, das, ja, und mit dem Koran, das sehen wir auch nicht so, dann würde ich sagen, ja, du bist mir vielleicht ein schöner Moslem. Oder ich würde auch keinen Atheisten ernst nehmen, der nicht die Vorzüge eines Lebens ohne Religion preisen würde. Umgedreht heißt es auch, ein Christ, der nicht Jesus als seinen Messias bekennt, ist mir suspekt. Und ich weiß es aus Gespräch mit Muslimen, auch Muslimen ist so ein Christ suspekt. Ein Christ, der nicht Jesus für den Sohn Gottes und für den Erlöser der Welt hält, ist in den Augen eines Moslems ein Verräter. Zumindest aber kein ernsthafter Dialogpartner. Christliche Toleranz hat Liebe und Respekt vor anderen Überzeugungen, aber man muss diese nicht teilen. Wir sind radikal für Menschen, egal was sie glauben, egal was ihre religiöse Überzeugung ist. Wir sind radikal für Menschen. Das heißt aber nicht, dass wir verleugnen, dass Jesus der Messias und der Weg zu Gott ist. An diesem Bekenntnis halten wir fest. Ich möchte schließen mit einem Satz aus dem Bekenntnis, der Beginn aus dem Bekenntnis von Barmen, eine wichtige evangelische Bekenntnisschrift. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.